Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chevron 10. Heute besprechen wir die Folge Planet des Wassers. Und mit wir meine ich natürlich die gleiche Runde wie immer. Deswegen hallo Stefanie.
Hallo.
Und ich sehe auch einen Christian.
Hallo.
Und einen Pascal.
Hallo.
Und ich bin der Uwe. Und genau, ich sehe die, ihr hört sie nur. Könnt ihr euch ja selbst aussuchen, ob ihr das gut oder schlecht findet. Planet des Wassers besprechen wir heute im englischen Watergate, die 7. Folge der 4. Staffel. Drehbuch hat für diese Folge Robert C. Cooper geschrieben und die Regie hat unser allseits beliebter und bekannter Major Martin Wood geführt, wobei ich glaube, ich habe gelesen, der ist übergelaufen. Komme nachher zu. Erstausstrahlung in den USA war am 11.08.2000 und in Deutschland knapp ein Jahr später, wie immer, am 11.07.2001. Und damit ihr wisst, was bei diesem Watergate passiert ist, wird Stefanie euch erstmal eine Zusammenfassung vorlesen.
Das Sterntor lässt sich nicht aktivieren und eine Untersuchung führt zur Entdeckung eines weiteren Sterntors in Sibirien. Die Russen hatten nach der Zerstörung von Thors Asgard-Schiff das Alpha-Tor von Grund des Pazifiks geborgen und ihr eigenes Sterntor-Programm gestartet. Jetzt ist das russische Tor jedoch aktiviert und hält auf unerklärliche Weise ein ständiges Wurmloch zu einem unter Wasser stehenden Planeten aufrecht. Die russische Wissenschaftlerin Dr. Svetlana Markova wendet sich hilfesuchend an das Stargate Center und SG-1 reist nach Sibirien, um zu versuchen, das Tor zu schließen. In der sibirischen Einrichtung macht SG-1 eine erschreckende Entdeckung. Alle Soldaten und Wissenschaftler werden tot aufgefunden. Eine Wasserprobe, die zuvor auf dem Planeten entnommen worden war und die erstaunliche Fähigkeiten besaß, Energie auszustrahlen, ist verschwunden und das Tor bleibt mit dem Wasserplaneten verbunden und bezieht seine Energie offenbar aus dem Wasser selbst. Dr. Markova, Carter und Daniel reisen in einem Miniatur-U-Boot durch das Wurmloch und schaffen es, das Tor abzuschalten. Aber das Wasser verhindert die Rückkehr des U-Boots und beginnt es zu zerquetschen. In der Zwischenzeit entdecken O'Neill und Tiag in der Anlage den gefrorenen Körper von Colonel Mayborn, der in einem Kühlraum eingeschlossen ist. Noch verblüffender ist, dass Mayborn, als der Körper aufzutauen beginnt, wieder zum Leben erwacht. Wasser auspustet und eine unheilvolle Warnung ausspricht. Das Wasser ist lebendig. Nachdem es Mayborn verlassen hat, dringt das Wasser in Tiag ein und zwingt ihn, das Sternentor anzuwählen. Das Wasser ist nun in der Lage, auf den Planeten zurückzukehren und verschwindet durch das Tor, während Dr. Markova, Carter und Daniel im Rahmen eines unwahrscheinlichen Geiselaustauschs in die Anlage zurückgebracht werden.
Wir sind eigentlich die Enkaraner.
Ja, da habe ich mich auch gewundert.
Das fragen wir uns alle am Anfang.
Tatsächlich ist das eine Folge, die einfach ultra viel Continuity nach vorne und nach hinten baut. Also man hat hier so als Wegwerfdings die Vorschau auf die, ich will sagen, übernächste Folge? Nächste Folge?
Über?
Die nächste ist die UNAS, oder?
Stimmt, die nächste ist die UNAS.
Ja.
Laut DVD.
Ich mag auch Star Trek.
Und zwar einfach nur als Throwaway, das finde ich eigentlich ziemlich gut gemacht.
Das gibt dem Universum halt eine echt geile Konsistenz, wenn sie hier einfach mal, also erst hast du hier das Gefühl, oh, sie sprechen über irgendwas, was wir nicht mitbekommen haben. Es passieren Dinge im Off, was ja tatsächlich hier auch so ist. Und dann wird das sogar direkt in zwei Folgen verwendet. Das ist echt super, um da ein Gewebe herzustellen.
Ja.
Ja, aber eigentlich ist es ja falsch. Weil sie haben zu dem Zeitpunkt die Enkaraner ja noch gar nicht kennengelernt.
Ja, doch. Die Enkaraner-Folge.
Nein, die Enkaraner-Folge sollte ja eigentlich vor dieser Folge stattfinden.
Nein.
Und deswegen haben sie in der Folge angebaut, wie es eigentlich mit der Umsiedlung von denen läuft. Aber eigentlich war die Folge von den Enkaranern, wie wir letzte Woche festgestellt haben, vor dieser geplant, weil das auch die erste Folge war, die das Schreiberduo eingereicht hatte.
Dann haben sie aber.
Ich muss dir jetzt leider widersprechen und ausnahmsweise bin ich sogar sicher, dass ich im Gegensatz zu dir recht habe. Dafür muss ich mir jetzt den Tag im Kalender mehrfach rot anstreichen. Wenn sie von der Umsiedlung der Enkaraner sprechen, sprechen sie davon, sie auf den Planeten umzusiedeln, wo sie am Schluss von dem Alien-Terraformierungsschiff wieder weggebracht werden, weil die zweite Umsiedlung auf ihren ursprünglichen Heimatplaneten, die dann am Ende der Folge von den Enkaranern stattfindet, wird von dem Alien-Terraformierungsschiff gemacht, nicht von SG-1. Das heißt, es geht in der Folge tatsächlich noch darum, dass sie einen Zielplaneten suchen, um die Enkaraner, die auf ihrem aktuellen Planeten wegen UV-Gedöns nicht bleiben können, dorthin umzusiedeln. Und den finden sie dann irgendwo im Off und siedeln die Enkarana um. Und nach dieser Umsiedlung geht dann die übernächste Folge los. Also das ist schon alles konsistent.
Was sich aber nicht...
Im Moment falsch,
aber trotzdem war die andere Folge vorher geplant.
Ich wollte gerade sagen, ihr widersprecht
euch im Zweifel nicht. Ja. Das möchte ich dir nicht widersprechen. Nur du hast angefangen mit... Die Umsiedlung findet ja erst nach der Folge statt. Nein, die findet vor der relevanten Folge statt. Die andere wird nicht von SG-1 gemacht.
Das ist korrekt, ja. Ich wollte eigentlich irgendwann zwischendrin nur sagen, dass sie vermutlich dann halt die Dialogzeilen entsprechend angepasst haben, nachdem sie die Reihenfolge geändert haben. Weil wenn die andersrum geplant waren, dann hätte die Zeile so keinen oder weniger Sinn ergeben, finde ich. Wobei ja am Ende, sind sie ja, also die rollen ja sofort zurück und am Ende der Folge der Enkarana bleibt ja nicht viel übrig jetzt noch mit Umsiedlungsarbeit. Oder?
Jo.
Nö. Deswegen, also da kann ja gut sein, dass sie andersrum geplant waren, aber die Dialogzeile hier ist erst so richtig kräftig, wenn man es auch wirklich so rum hat. Einfach nur, um so einen kleinen Bezug auf eine Folge, auf eine Story von vor zwei Folgen nochmal reinzuwerfen, wäre auf jeden Fall weniger geil.
Jo, dann haben wir noch die Rückgriffe auf Mayborn und vom Dialog her auf die diversen Energiefolgen. Und wir haben nochmal den Rückgriff auf, wisst ihr noch damals, als wir das Stargate irgendwie ins Wasser geschmissen haben?
Und zum ersten Mal wird so richtig hier das Fass aufgemacht, was ja dann die Grundlage liefert für diese unselige Miniserie. Das DHD aus Gizeh, das hatten die Russen von den Nazis am Ende des Roten Weltkriegs bekommen. Das heißt, die Nazis hatten das Gizeh-DHD und damit haben wir jetzt auch den Grundstein effektiv für, jetzt komme ich gerade nicht mehr drauf, wie hieß er?
Origins.
Stargate Origins, wo das ja dann nochmal ausgearbeitet wird. Hätte man auch ohne die Erwähnung in der Folge machen können, weil zeitlich passt das ja alles zusammen, aber hier wird es dann quasi schon mal eingeführt, dass irgendwie die Nazis auch schon mal was mit dem Stargate zu tun hatten.
Und dann haben die Russen sich das DHD unter den Nagel gerissen und gedacht, ach, wir stellen es einfach mal irgendwo hin, wird schon für irgendwann für irgendwas gut sein.
Na, sie haben wahrscheinlich genauso wie die Amis gedacht, irgendein komisches Artefakt, wir forschen mal dran und vielleicht sogar festgestellt, das ist irgendwie Alien-Tech, aber ohne das zweite Teil. Ich meine, die Amis wussten nicht, dass es ein Wahlgerät gibt. Sie kamen, Daniel kam ja drauf im Spielfilm, glaube ich, doch, oder in der Serie, so, da müsste es doch was geben, weiß ich gar nicht mehr. Genauso werden die Russen sich wahrscheinlich auch gefragt haben, so, da sind Symbole drauf, da kann ich irgendwas eingeben, das ist eine Energiequelle drin. Keine Ahnung, wofür ist das?
Sie auch schon mit dem DHD zurückwählen.
Ja, ja, genau. Auf dem Rückweg haben sie das im Film schon. Mhm. Aber auf dem Hinweg, bevor sie wissen, wie sie das Stargate verwenden, bin ich gerade am Überlegen, ob sie da schon eine Erwähnung hatten von, da muss es noch irgendein Gerät zu geben, aber das haben wir nicht.
Ich glaube, dass danach... Ich erwähnt, dass sie noch eine andere Kartusche hatten und gedacht haben, da müsste ja noch irgendwas gewesen, aber sie haben nicht.
Genau, da war noch eine Abdeckplatte, aber da war nichts drunter. Irgendwie sowas wurde erwähnt, ja. Ja, auf jeden Fall, genau, die Russen können da dran ja rumgeforscht haben, wie sie gewollt haben. Und haben, wenn ihnen dann nicht noch Texte dazu geliefert wurden, im Zweifel, haben die Deutschen wie auch die Russen dann halt gesagt, ja, lustiges Ding, keine Ahnung, was es tut. Vielleicht haben die Russen auch versucht, es als Energiequelle für was anderes zu nutzen, bis dann irgendwann ihr Geheimdienst ihnen Informationen über so ein komisches Stargate-Projekt in Amerika geliefert hat. Da haben sie dann ja Kontext bekommen, der ihnen dann auch erstmal nicht geholfen hat, aber ja, manchmal braucht es halt alles ein bisschen.
Ja, und dann wird ja die Mission eigentlich für die Enkarana direkt abgebrochen, weil wir auch nicht rauswählen können. Und Bolter ist wieder in der Folge mit dabei.
Versuchen sie es halt weiter. Nein, aber ich kann das Chef auch nicht ein. Das hatten wir in der letzten Folge schon. Wenn das nicht geht, dann geht's halt nicht.
Das wird einfach nur besetzt.
Ja.
Blöd, ja.
Aber Kanta warnt ja gleich vor, das kann eine Weile dauern. Und, stellt schon mal eure Rucksäcke wieder ab.
Ja, Marty war gerade nicht verfügbar. Für noch eine gerade Serie zu drehen.
Ich habe eine Frage zu dem Stargate.
Ja, bitte.
Ja.
die Zündtemperatur, ab wann so ein Stargate dann irgendwie auch Bums macht, die variiert schon stark, oder?
Die liegt, davon, ob Blut in der Nähe ist. Die liegt genau in diesem konkreten Szenario irgendwo zwischen abstürzendes Raumschiff und explodierendes Ur-Ult-Mutterschiff.
Ja, genau.
Weil wir erinnern uns, am Ende von Staffel 1 auf Apophis Mutterschiff war tatsächlich auch ein Stargate und das hat's ja wohl zerlegt bei der Explosion. Oder das wurde zumindest bisher noch nicht gefunden.
Ich wollte gerade sagen, wäre ja auch, es wäre doch mal ein Spin für die nächste Spin-Off-Serie. Irgendwo in Tibet kam das Ding runter und in Wirklichkeit gibt es noch zusätzliche Missionen von irgendwelchen tibetanischen Mönchen, die bei denen so ein Ring vom Himmel gefallen ist und sie dann halt geguckt haben, was sie damit, nee, keine Ahnung. Also wenn das Stargate überlebt hat und wenn sie im Orbit kreisen würde, hätten wir es wahrscheinlich inzwischen gefunden. Also muss es ja irgendwo abgestürzt sein.
Ja, würde aber wahrscheinlich nicht funktionieren ohne die Stargate-Knowledge, weil dieses Stargate definitiv nicht auf die Erde kalibriert ist und das Tor-System überhaupt nicht wüsste, was es mit diesem Stargate machen soll.
Das stimmt, das würde aber jetzt einen findigen Autor ja nicht davon abhalten, eine findige Lösung dafür zu finden.
Du meinst, wir bauen noch eine dritte Karte, nachdem wir in dieser Folge eine zweite Karte bauen?
Ja, also, auf dem Schiff von Apophis muss ja auch ein Anwahlgerät gewesen sein, in irgendeiner Form.
Ja, das hilft ja nicht, das Stargate weiß ja nicht, wo es ist.
Nein, aber das kriegt es per Larvenfunk-Update, per Gate-Funk-Update kriegt es das ja und ist dann benutzbar.
Also das wurde meines Wissens zumindest von McKay später oft erklärt, dass wenn man ein Tor relocated, dass man erstmal aktiv, also nicht per Passiv-Einrichtung, sondern aktiv sagen muss, hallo Gate, du bist jetzt hier, sonst können wir dich nicht benutzen, danke. Also
okay.
Bei diversen Atlantis-Folgen wurde das zumindest mal erklärt. Ich glaube, Carter hatte das nebenher auch schon mal gesagt, aber wir hatten bis jetzt wahrscheinlich aus Budgetgründen noch keine Tor-Relocation gehabt. Das Einzige, was in dieser Folge halt erwähnt wird, wenn wir jetzt schon ein bisschen hin und her springen, dass das Gate der Russen das erste Gate ist. Das heißt, wenn das aktiv ist, kann das Gate in SGC nichts tun.
Genau, das hatten wir ja schon mal als Thema. Sobald ein DHD angeschlossen ist, ist das priorisierte Gate. Es wurde aber immer noch nicht erklärt, was bedeutet eigentlich genau DHD anschließen, weil das scheint ja irgendwie so ein Bluetooth-Modul zu sein.
Raus.
Ja.
Ja, es ist, widerspricht sich so ein bisschen mit der bisherigen Lore, wenn wir jetzt auch schon dabei sind.
Einfach mal einen USB-Stecker rein.
Ja, aber wir hatten erst Anfang der Staffel etabliert, dass ein Stargate auch noch Strom hat, wenn es gerade an nichts angeschlossen ist, weil die Kondensatoren noch geladen sind. Es reicht für eine Anwahl. Das wird hier gerade wieder geredet mit der Variante, wenn man es DHD abstöpselt, hat das Stargate keinen Strom mehr.
Ja, wenn es DHD abstöpselt, ist das Stargate auf jeden Fall nicht mehr irgendwie priorisiert, um als Ziel genommen zu werden.
Nee, es wird gesagt, es hat überhaupt gar nichts mehr, es hat keinen Strom mehr. Das wird es wird der Energie entzogen, das wird explizit gesagt.
Ja, ja, ja.
Und das widerspricht halt der Lore. Vorher und nachher.
Ja, wobei, in welcher Form so ein Stargate Energie aufnehmen kann, um zu wählen, schwankt ja eigentlich permanent, so wie es der Autor gerade
braucht. Ja, das schwankt, ich würde gerade sagen, das schwankt mit dem, wie heißt das,
Modul. Was die Geschichte Stargate gerade braucht.
Das Plot-Hole-Modul braucht er.
Genau. Das viel größere Problem an der Stelle sehe ich, sie behaupten hier, es hätte hier den Präzedenzfall mit dem schwarzen Loch gegeben, dass das System Energie aus dem Ziel bezieht, aber beim schwarzen Loch ging es eigentlich nicht darum, dass das System Energie aus dem Ziel bezieht, sondern dass dieser 38-Minuten-Timer anhand der laufenden Uhr beim Ziel halt funktioniert, weil als beim Wurm, beim schwarzen Loch vom schwarzen Loch zur Erde gewählt wurde, konnten die Leute von der anderen Seite aus nicht durch, weil das Gate für sie nur 2 Sekunden offen war oder so. Und umgekehrt hat das Gate ewig lang gehalten, weil 38 Minuten in der Nähe vom schwarzen Loch halt viel länger waren als auf der Erde. Das hatte mit Energie, zumindest so wie es in der Story erklärt wurde, eigentlich nicht großartig was zu tun.
Ja, ich glaub, das war bisher noch nicht, aber kommt doch in der Zukunft noch als Thema, dass du das Wurmloch auch länger aufhalten kannst, wenn du Dinge überlädst und Energie reinbutterst. Warum das lebendige Wasser das jetzt hier tun sollte, weiß ich nicht, aber zumindest ist das nicht das einzige Mal. Ja, das
Tor aufrecht zu erhalten, weil noch Wasser auf unserer Seite des Tors ist.
Und weiß ich nicht, ob das Wasser das bewusst tut. Es wird ja erklärt, dass das offen bleibt, liegt an dem Funksignal. in dem Moment, wo das Funksignal abschalten, gut, dann kann das Wasser es nicht mehr aufrecht. Aber ach, also wenn das Wasser durch Energie reinpumpen das eigentlich physikalische Limit von 38 Minuten überschreiten kann, dann sollte es auch offen halten können, wenn gerade kein Funksignal durchgeht.
Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, mit der Argumentation hättest du dir in diversen anderen Folgen erhebliche Probleme sparen können, indem du einfach einen starken Funksender vor das Gate gestellt hättest und halt noch einen zweiten Naquada-Generator angeschlossen hättest oder so. Weil ich sage, das, was das Wasser an Energie erzeugen kann, ist ja im Wesentlichen, oder so wie es beschrieben wird, es macht warm. So, das heißt, das Gate kann halt maximal aus Differenz-Gate-Temperatur und Umgebungstemperatur über seine Oberfläche irgendwie Energie aufnehmen. Das kann so ein Naquada-Generator definitiv schlagen, aber das ist wahrscheinlich wieder so ein Fall von Science-Fiction-Schreiberlinge haben keine Ahnung, wie Dinge funktionieren oder so.
Ja. Also zumindest dass wir bleiben länger als 38 Minuten offen, ist halt wirklich einfach ganz stumpfes Plothole. Also mit dem schwarzen Loch konntest du es erklären, genau. Es wäre hier auch storytechnisch nicht wirklich notwendig gewesen.
Du hättest nämlich einfach sagen können, die Russen sind alle tot und können ihr DHD nicht mehr deaktivieren, also bleibt's halt an, also geht das Stargate beim SGC nicht. Touch aus.
Ja. Genau.
Ja, also wobei, die ganzen Teams, die wieder zurückgekommen wären, in Russland gelandet. Die hatten 17 Teams draußen. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ich bin mir sicher, ich habe es aufgeschrieben.
Irgendwo, ja, aber meine, also du hättest ja nicht.
In meinen zwei DIN A0-Zetteln.
Ja. Es hätte ja gereicht, wenn du gesagt hättest, die eine Anwahl hat nicht funktioniert, weil statt 3 Minuten offen war es 38 Minuten offen.
Sieben. Teams.
Und den Rest des Plots schreibst du halt entsprechend anders. Also, ja, dieses Drama mit, oh, unsere Sonde arbeitet mit dem Kernreaktor, deswegen bleibt das Gate jetzt 10 Jahre offen. Ach, SG1 hätte sagen können, wenn das Gate nach 38 Minuten ausgeht, kann es uns dann egal sein, aber wir kennen unsere Helden, es wäre ihnen ja trotzdem nicht egal gewesen, sie wären ja trotzdem darüber gegangen, um zu gucken, was abgeht. Man hätte es minimal anders schreiben müssen und dann hätte man sich dieses Fass nicht aufmachen müssen, aber naja. Schade, aber ist auch kein Weltuntergang. Nee. Sie haben es ja ein bisschen mit Sci-Fi-Geblabbel erklärt, auch wenn es nicht in sonstigen Lore sinnvoll reinpasst. Ist auch nicht so relevant für die Story.
Fandet ihr, dass die Russland-Karte, die man dann eingeblendet gesehen hat, wo sie Sibirien geblinkt hat, irgendwie merkwürdig aussah?
Da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Wieso?
Weil ich das Gefühl hatte, dass sie die Mongolei noch zu Russland gezählt haben.
Die Karte war quasi putinisiert.
Ich wollte gerade sagen, so aktuelle politische Weltsituation betrachtend, könnte sein, dass so mancher Russe das so sieht.
Die andere Geschichte ist, ich bin mir auch gar nicht sicher, der Punkt, den sie markiert haben, sei jetzt weniger nach Sibirien und mehr nach, wir nehmen mal Russland und versuchen irgendwie die geografische Mitte zu ermitteln. Aus, also insbesondere, irgendwie hatte ich den Eindruck, dass das für Sibirien deutlich zu weit südlich war eigentlich. Aber dann bin ich auch kein Spezialist.
Aber Sibirien ist relativ groß.
Das ist richtig.
Da bin ich auch das ist halt sehr, sehr viel Permafrost, der dann schon dazu zählt, dass da liegt dann kein Schnee, aber da sind es halt dauerhaft Minusgrade. Das zieht sich schon ziemlich weit, das Gebiet. So ist nicht. Unterschätzt man gerne mal so ein bisschen, weil Russland halt auf der Karte so verzerrt dargestellt ist, wegen dem Breitengrad-Ding.
Das ja, ich habe auch gerade geguckt. Okay, also tatsächlich, Sibirien geht einfach deutlich weiter nach Süden von der Regionseinschätzung her, als ich erwartet hätte. Okay. Was? Also für die Unwissenden unter uns, Sibirien deckt tatsächlich einfach ungefähr so den mittleren Streifen Russlands komplett von Norden bis nach Süden durch ab.
Auch ich glaube, das ist denen ihr größtes Gebiet mit.
Das kann sein,
ich weiß nicht, wie nennt man denen ihre Region?
Oblast. Ich glaube, die nennen sich auch Oblast, wie die Ukrainer auch, wenn ich mich recht erinnere. Aber das ist dann nochmal politisch was anderes als geografisch.
Sind es dann Staaten?
Distrikt ist so wie bei den oder Föderationskreis USA, oder? Ist die deutsche Übersetzung.
Danke.
Aber wie das genau organisiert ist, bin ich auch überfragt. Aber das, ja, Politik am Rande.
Kannst dich mit der transsibirischen Eisenbahn merken, die geht quer durch Russland und die würde nicht so heißen, wenn sie nicht so heißen würde.
Das ist richtig.
Aber Russen.
Und dann, wenn wir im Besprechungsraum sind, Entschuldigung, wen habe ich unterbrochen?
Nee, passt alles schon. Ich wollte gerade sagen, aber Russen, wollte ich gerade sagen, aber passt. Rede weiter.
Wenn wir dann im Besprechungsraum sind, der echt dunkel dieses Mal ist, sehen wir hier hinten nochmal die Karte mit dem mit der Markierung Target, wollte ich eben sagen, aber mit dem Punkt, wo sich das Tor befindet, und danach wird hier ein anderes Bild quasi hinten auf dem Monitor dargestellt, und zwar so die Galaxie, wo dann so ein roter Punkt da mal blinkt, und das ist da, wo die Teams quasi gerade aktuell unterwegs sind, die Off-World-Teams. Das fand ich ganz süß, aber es fällt nicht so wirklich so auf, wenn man nicht drauf achtet.
Der Raum ist, glaube ich, auch hauptsächlich so dunkel, weil sie einen relativ schlechten Beamer benutzen, damit die Karte projiziert wird. Also ich vermute, der war einfach nicht sehr leuchtstark, weil es für die damalige Technik auch völlig okay ist. Dass es dann noch kein Tageslicht
mehr gab. Ich glaube, sie wollten in der Folge auch mal was Neues machen, hat, glaube ich, Martin Wood gesagt, als ich die Folge geguckt habe. Wie auch immer. Weiter. Ja.
Dass die Russen so bereitwillig mit dem Trick zugegeben haben, dass sie ein Stargate haben, ist auch schon ein bisschen.
Ja gut, wir sind hier irgendwie in einer Notfallsituation. Die Amis haben eh gerade rausgefunden, dass wir da Mist gebaut haben. Dann lass sie uns auch wenigstens helfen. Ne?
Naja, sie haben es ja eigentlich nicht rausgefunden. Das hat Hammond ja direkt zugegeben. Also sie mussten
ja jetzt gesagt, wir haben gesagt, dass wir Beweise haben, die das. Aber eigentlich haben sie ja auch.
Naja, das Erdbeben, ja, so ein halber Beweis ist es, aber mit dem könntest du halt einfach nichts anfangen eigentlich.
Ja, im Zweifel halt dann entsprechend gepokert, ne? Aber viel, viel spannender ist ja die Frage, wie viel besser denn offensichtlich im Stargate-Universum die russischen Geheimdienste gegenüber den amerikanischen Geheimdiensten sind, wenn die russischen Forscher einfach mal alle Top-Secret-Berichte des Stargate-Programms aus Amerika lesen können, gleichzeitig die Amis aber noch nicht mal davon wissen, dass die überhaupt das Stargate geborgen haben aus dem Meer. Also da fängt gibt's
mit H an und hört mit Ari auf.
Ja, okay, stimmt, es war nicht Geheimdienst, es ist halt der NID, der da halt irgendwie.
Das war der Hochverrat von Maple.
Ja, okay, stimmt. Der hat da Zeug rausgetragen.
Er trägt sogar eine russische Uniform, oder was eine russische Uniform darstellen soll.
Ja. Ja, okay, stimmt, da habe ich jetzt gerade gar nicht mehr dran gedacht.
Die Amerikaner tragen auch. Moment, die Russen tragen auch amerikanische Hundemarken.
Ich habe nur irgendwie gelesen, dass die Uniform von Diana Markova oder wie sie nochmal heißt.
Svetlana.
Achso, Svetlana Troy. Die hat die Uniform, die sie trägt, ist irgendwie aus den Beständen der NVA, aus der ehemaligen DDR. Also da
hat sie wenigstens 47 Abbezeichnungen auf ihrer Uniform.
Das weiß ich nicht, aber ja, also die nationale Volksarmee scheint wohl hier im russischen Stargate-Geheimprogramm weiterzuleben. Zumindest mal irgendwie bei den ForscherInnen. Die Uniformen waren wahrscheinlich noch da. Wir haben hier eine neue Division. Wir brauchen für die eine Uniform. Die hätten auch gern irgendwie einen Wiedererkennungswert. Ah, das kostet alles Geld. Guck mal da hinten. Da haben wir noch so einen Lagerraum. Da liegen noch ein paar Uniformen rum.
Ja.
Jetzt aber mal ernsthaft. Was für eine Anspielung sollte das denn von den Autoren sein? Also in Universe könnte man sich was zusammenstricken. Aber was haben jetzt... Was hat sich jetzt hier der Sender oder die Autoren dabei gedacht? Also Sollte das irgendein Inside-Joke sein? War das ein Versehen? Wie kamen die jetzt auf so eine Uniform? Das hat mich jetzt doch irritiert.
Wahrscheinlich. Keine Ahnung, sie haben sich halt wahrscheinlich gedacht, oh, Russland baut irgendwie so ein Stargate-Programm auf, da wird jetzt auch irgendwie einfach random Zeug sowieso als neue Uniform benutzt, da brauchen wir uns nicht so genau kümmern.
Oder die war halt einfach im Lager.
Also meinst jetzt etwa die Real-Life-Variante von, wir haben da noch eine Uniform aus der Sowjetzeit von irgendeinem anderen Film rumliegen, der dann der DDR gespielt hat oder so.
Ja, die wird schon passen.
Naja.
Vielleicht ist das die Anspielung darauf, dass das DHT aus der DDR oder aus Deutschland kam, von den Nazis.
Ah, das könnte natürlich sein.
Hätten dann nicht besser so eine westdeutsche Uniform genommen oder eine, gut, die andere Uniform wollten sie wahrscheinlich verständlicherweise nicht nehmen, die dann noch passender gewesen wäre.
Ja, schwierig. Ich habe nur geschmunzelt noch beim Stargate-Wiki lesen, da wurde dann noch ein kleiner Fehler erwähnt, den wir hier im Podcast ja schon vor mehreren Folgen ausführlich erklärt und aufgeklärt haben, also das heißt mehrere, ist noch nicht so lange her. Es wird erwähnt, dass man in der Anwahlsequenz im Stargate-Center nochmal eine Nahaufnahme hatte und man das Ad-Symbol, also das Erdensymbol vom Gizeh-Gate gesehen hat, obwohl wir da ja inzwischen das Antarktika-Gate stehen haben. Aber das haben wir ja damals schon aufgeklärt, dass die ständige Eingreiftruppe des Stargate-Center Schmiede- und Steinmetz-Bataillons das halt innerhalb von Minuten umdesignt hatte, als es notwendig wurde.
Man hat Seiler nochmal ja mit dem Fehler. Engländer am Tor gesehen, vielleicht hat er dann nochmal nachjustiert.
Ja, nee, da musste ich lachen. Wir hatten ja letztens auch drüber gesprochen, aber ich meine, das zieht sich ja jetzt für den Rest der Serie durch, dass wir das Erdensymbol nicht austauschen können. Und obwohl sie uns ein anderes Erdensymbol dummerweise gezeigt haben in der Folge im ewigen Eis, haben wir das Stargate jetzt im Shine Mountain stehen und trotzdem haben wir dort das Ad-Symbol als
Vielleicht Erde. Haben die mit den Russen getauscht.
Dann ganz heimlich haben sie das Stargate direkt rund getauscht.
Mhm. Ja.
Ja, vielleicht kann man die Module auch tauschen. Also einfach das hier, ich gebe dir mein Symbol, du mir seins und so.
Den inneren Ring einfach austauschen.
Dem inneren Ring, diese ganzen Symbole, die halten einfach nur, Jack O'Neill wird's freuen, magnetisch. Und die kannst du einfach so als Fliesen-Tiles da rausnehmen. Ja. Mal. Einfach. Hier lernt man
noch. Apropos O'Neill, es waren zwei O'Neills am Set.
Oh ja.
In der Folge, weil Kurt Russell, der den O'Neill ja im Film gespielt hat, der war in demselben Studio, weil sie, Moment, wie hieß der Film? Ich hab's mir aufgeschrieben.
Also den Film
habe ich jetzt Crime is King gedreht haben. 3000 Miles to Graceland und da war er dann im Elvis-Kostüm am Set von Stargate. Es gibt dazu einen Bericht von Nachrichten im Fernsehen, der ausgestrahlt wurde, weil es hat dann halt die große Runde gemacht. Ich habe den auch in unserem Ding verlinkt, du kannst den also.
Das verlinke ich auf jeden Fall. Ich finde es ja schade, dass die Gelegenheit nicht genutzt haben für ein Cameo. Weißt du, so wie sonst irgendwo ein Major Wood im Hintergrund steht oder Leute umrennt oder wie auch immer. Ich hätte es total toll gefunden, wenn irgendwie in irgendeiner Situation im Hintergrund so ein Kurt Russell Elvis durchs Bild gelaufen wäre.
Idealerweise wäre einer von den Soldaten gewesen, die da im Wasser schweben von den Russen, die da
oh, ja.
an der Kamera vorbeischwebt.
Das wäre ein super Easter Egg gewesen.
So, I know this face.
Das
ist ja ein anderer O'Neill. Der hat nur einen L im Nachnamen und
der bitte? Da im Wasser rumschwebt. Das ist ein Stuntman in einem Wassertank, der gefilmt wurde. Aber es war wohl relativ schwierig, diese Szene zu filmen. Aber das ist ein Stuntman, den sie in einen Wassertank gesetzt haben und der durfte dann da schwimmen. Und das haben sie abgefilmt und haben es dann in den Vordergrund gesetzt und im Hintergrund den Rest von dem Wasserplaneten, den sie gefilmt hatten, ablaufen lassen.
Das ist ein richtiger Practical-Effekt tatsächlich. Ich hätte jetzt tatsächlich erwartet, dass sie da einfach irgendwelche Leute ins Wasser animiert haben. Cool.
Nein.
Das ist tatsächlich auch nicht der einzige Practical-Effekt. Sie haben darauf bestanden, die teilweise Bilder von dem U-Boot von außen von unter Wasser zu filmen. Dann hat irgendeiner gesagt, ah, das ist viel zu teuer, und dann müssen wir hier irgendwie noch extra einen Tank konstruieren, indem wir das U-Boot reinlassen
können. Vor allem, weil das U-Boot auf der einen Seite komplett offen war.
Ja. Was man auch sieht, also auf der Seite, wo
Carter sitzt. Auf der Seite, das wird ja durchs Tor geschickt, und die Seite, die sie abfilmen, die hat nicht existiert. Also der Winkel, aus dem sie immer filmen, der ist drauf animiert quasi.
Ist das nicht total doof? Also, hä? Was? Die filmen die ganze Zeit das U-Boot aus der Perspektive, wo es offen ist. Warum?
Ja, nur dieses eine Mal.
Ach so, ich dachte.
Ansonsten sieht man es ja nicht mehr von außen.
Ja, selbst dann. Also, da hätte ich doch den Shot irgendwie aus einer anderen Perspektive gemacht. Dafür war CGI-Budget da. Deswegen musste der arme Jerry in den Wassertank, ne?
Ja, aber für die Außenaufnahmen vom U-Boot haben sie tatsächlich dann keinen Wassertank mehr benutzt, sondern haben im Prinzip ein Gerüst zum vor die Kamera schieben gebaut, in das sie dann irgendwie blau gefärbtes Gel reingemacht haben mit einer Brausetablette unten drin, damit es gelegentlich blubbert. Ja, Entschuldigung, ich übersetze gerade sehr frei englischen Text.
War doch schon so eine Art Tank, und da war Wasser drin mit Glycerin gemischt.
Ah,
und durch das Glycerin steigen die Wasserblasen langsam
auf.
Durch die Flüssigkeit
auf. In meinem Buch stand nur Glycerin drin. Ja. Deshalb kam ich auf Gel.
Deswegen wirkt das nicht so wie richtiges Wasser. Und das haben sie verwendet und ganz viel Luft durchgepustet. Und das ist das, was man im Hintergrund sieht. Das heißt, sie haben dieses Bild in den Hintergrund gesetzt und dann den Tank nochmal in den Vordergrund gesetzt und da dann so einzelne Luftblasen aufsteigen lassen, sodass es diesen Effekt hat, dass im Hintergrund mehr Bewegung ist. Entschuldigung, ich wollte dich nicht langweilen.
Also, nein, das tust du nicht. Da gähnt mal einmal, weil es spät ist.
In der Effekte-Kategorie auch noch interessant fand ich, sie haben die Fallschirmsprünge, zu denen es ja auch mehr als genug noch gute Witze gibt, haben sie tatsächlich halt, wie man das erwarten würde, auf dem Boden gefilmt. Wahrscheinlich irgendwie mit einem großen Ventilator für den Wind. Und die springen tatsächlich einfach nur von der Rampe runter auf halt dicke Polstermatratzen. Und ich finde tatsächlich, ganz besonders bei Marina Sirtis sieht man es am Anfang, dass sie, wenn sie springt, springt sie schon in so einer Art, wo du siehst, sie weiß, sie wird in der nächsten halben Sekunde schon gleich unten aufkommen, auch wenn das außerhalb vom Bild ist.
Sie ist halt in Weltraum gewohnt.
Ja, normalerweise lässt sie sich beamen. Also.
Ja, genau. Allgemein hat einer von den Producern angemerkt, er findet es jedes Mal zum Schreien komisch, wenn er diese Szene guckt, weil tatsächlich Richard Dean Anderson der Einzige ist, der aussieht, als wüsste er wenigstens im Ansatz, wie man Fallschirm springt.
Ja, als weil er ist, glaube ich, auch der Einzige, der schon mal wirklich Fallschirm gesprungen ist.
Das würde mich nicht überraschen, sagen wir mal so.
Also ich hätte jetzt in der Szene gesagt, na gut, wenn Tirk halt ein bisschen ungelenk rausspringt oder so, das erklärt sich bei Daniel halt auch, ne? Aber Markova hätte eigentlich ja dann gefühlt Erfahrung damit haben müssen, so wie sie dargestellt hat.
Ja, Sam halt definitiv auch.
Sam sowieso, genau. Das wissen wir ja schon seit der Pilotfolge.
Wenn wir gerade bei dem Flugzeug sind.
Ja.
Bei dem Film haben wir ja schon klargestellt, oder bei der Serie haben wir schon klargestellt, dass die mit der Air Force zusammenarbeiten. Und das Flugzeug ist quasi, wo man das auch wieder sieht, weil das ist von der California Coast Guard, das Flugzeug. Und es war in Alaska und sollte nach Seattle fliegen. Und die von der Air Force haben gemeint, ja, kein Problem, wir halt machen da einen kleinen Zwischenstopp. Und dann sind die dort gelandet, damit die drehen konnten. Und die ganzen Militärs, die bei dem Flugzeug rumlaufen, sind die echte Besatzung und Crew von diesem Flugzeug. Und keine Schauspieler. Der Pilot, den man auch sieht, wenn die Kamera dran vorbeischwenkt, ist der Pilot von dem Flugzeug. Und sie hatten eigentlich keine Genehmigung wirklich zu fliegen, weil das ist ein US-Flugzeug und das ist kanadischer Luftraum. Und die haben gemeint, oh ja, wollt ihr eine Runde fliegen? Und die so, ja, warum nicht? Klar, gerne. Und dann so, oh ja, springt rein. Und also alles, was man sieht, die der Start von dem Flugzeug und die Aufnahmen, die aus dem Flugzeug rausgefilmt wurden, sind alles Aufnahmen, die die Filmcrew von Stargate gemacht hat. Also die erste Filmcrew war auf dem Boden und hat den Start gefilmt. Es ist kein Archivmaterial. Und die zweite Filmcrew war im Flugzeug drin und hat dann rausgefilmt. Also wenn sich hinten die Tür öffnet, das, was man sieht, ist eigentlich Wasser und kein Schnee auf dem Boden. Wie wir, ja, weil wir ja in Sibirien sein sollen. Aber das ist, sind alles Originalaufnahmen, die sie damals bei dem Dreh gemacht haben.
Nicht
und
schlecht.
Die Aufnahmen im Flugzeug dann mit SG-1 und Markova, die sind auf dem Boden gedreht worden, aber mit so einer Handheld-Kamera. Also, dass es so wackelt und es so aussieht, als würde, wäre das Flugzeug in Bewegung. Was es aber eigentlich nicht war.
Sind die genau genommen auch nie gestartet, weil den Flughafen, wo sie landen, ist ja ein kanadischer. Also ausnahmsweise sehen wir keine kanadischen Wälder, sondern kanadische Flughäfen. Genau genommen den Boundary Bay Airport.
Abwechslung.
Das ist nämlich der Flughafen in Sibirien dann am Ende. Verlinken wir euch natürlich auch wieder. Ist schon im Pad drin.
In Sibirien gab es keinen Flughafen, da sind die abgesprungen.
Allgemein, wenn man es von den Flugzeugen und vom Fallschirmspringen haben, einfach.
Ach, du meinst hart da, wo man die.
Ja. Die landen ja vorher zwischen, bevor sie zum Flughafen, zum Dings fliegen.
Ja.
Man muss übrigens einfach den ganzen Dialog mit Jaik zum Thema Fallschirmspringen einfach hart feiern.
Ja.
Ja.
Absolut.
Das erscheint mir nicht sehr weise, Oni. Ich sag, es ist einfach.
Ich habe nicht gesagt, dass es weise
ist. Das ist sehr
hart.
Und jetzt zum Schluss nochmal wiederholt, bevor er abspringt. Das erscheint mir nicht weise.
Abspringt ist ein, also abspringen ist ein großes Wort dafür, dass O'Neill den eigentlich rausschubst, rauskickt.
Und Daniel auch.
Ja.
Von Daniel wissen wir aber auch wirklich gar nicht, ob er jemals einen falschen Sprung gemacht hat.
Und bei Daniel würde ich es ihm schon
auch zutrauen, aber bei Daniel.
Ja. Es ist sehr geil, wie Markova halt auch erwähnt, so, ja, da müssen wir jetzt hier gleich aussteigen. Und Tirk dann erstmal.
Egal, was ihr macht,
fragend
ich
springe
auf jeden Fall raus.
Und dann wird ihm gesagt, ja, wir springen hier aus dem Flugzeug und dann, du siehst sein Gesicht schon an, also das muss man auch echt sagen, da hat der Schauspieler echt gut geleistet, so, hä? Wie? Also ich habe das Konzept Flugzeug verstanden und ihr wollt da jetzt rausspringen, ich glaube, ihr habt das Konzept Flugzeug nicht verstanden.
Habt ihr erkennen können, bei mir war die Qualität, also ja, hatte Daniel, als er das Flugzeug verlassen hat, hat er seine Brille getragen unter diesem Schutzding?
Boah, da habe ich nicht drauf geachtet.
Nee, ebenfalls
weil
nicht.
Ich hatte das Gefühl, es sah so aus, als hätte er sie nicht getragen, was logisch wäre in dem Fall, weil auch als ich von dem Sky Tower in Auckland gesprungen bin, hieß es, man muss alles ausziehen oder ablegen, was gegebenenfalls wegfliegen könnte. Brille, Haargummis, Ringe, Schmuck oder sowas. Von daher, aber ich konnte es nicht genau erkennen. Ich hätte gesagt, ja, aber
er hatte sie nicht an. Ich habe gerade nachgeguckt.
Okay.
Genau, wie er sagt, dass er in dem Film wegen der Folgenaufnahme öfter nicht anhatte.
Ja, danach hat er sie auch kurz nicht getragen. Die Stelle war auch witzig, wenn sie dann in dem Kraftwerk sind, also das die russische Militäranlage ist ein verlassenes Kraftwerk in Vancouver.
Kommt euch das gleich bekannt vor?
Ah ja, stimmt, wir haben es schon mal gesehen. Stimmt, wollte ich auch noch erwähnen.
Kann ich gleich einen kurzen Hinweis geben in einer elegant formulierten Form. Ja.
Ich weiß, auf was du hinaus möchtest.
Die Folge wurde an meinem Geburtstag das erste Mal ausgestrahlt.
Mhm. Ja, den Tipp lasse ich noch gelten. Nicht?
Ich würde, ja.
Kommt drei, ja. Das. Kraftwerk.
Übermenschen.
Die Halle haben wir schon mal gesehen.
Ja.
Sogar relativ ausführlich.
Ja.
Es gibt einen oberen Teil und einen unteren Teil und jetzt haben wir eher im oberen Teil gefilmt. In dem besseren Teil, weil in einer der nächsten Folgen sehen wir diese Halle wieder und da wurde im unteren Teil gefilmt und das, ja, da wurde dann gesagt, oh nee, du hast es die besseren Teil von der Halle letztes Mal.
Aber wir hatten ja gerade eben mit Tirk noch ein paar schöne Zitate.
Ja. Moment, nein, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ich die Stelle dann lustig finde, wenn Daniel diesen Gang entlang geht und Jack meint, Daniel, sind Sie das? Und ich, keine Ahnung, ich laufe hier einen langen Gang entlang. Ja, ich bin das.
Diesen Gang.
Welchen Gang? Diesen hier. Ja.
In welchem Gang sind sie denn gerade, Daniel? Das ist der Gang, wo Harlan damals Tirk das Gesicht weggeschmiert hat.
Entschuldigung, wenn ich dich nochmal unterbrechen muss. Hätte ich vorhin noch erwähnen sollen. Der Sprung aus dem Flugzeug, der war eigentlich ursprünglich nachts geplant und bei voll dem schlechten Wetter, aber das haben sie dann verworfen.
Dieser komplette Sprung aus dem Flugzeug, dieser komplette Subplot von wir müssen da jetzt rausspringen, der ist auch sowieso nur für die One-Liner von Tirk gebaut worden, oder? Der hat ja überhaupt keine Relevanz, ob die da landen können oder nicht. Wie das Wetter da draußen ist, hat für unsere Handlung überhaupt keinen Hintergrund.
Nein, nicht wirklich. Es sorgt eigentlich nur dafür, dass das Team zu unterschiedlichen Zeitpunkten
Was halt aber auch
in dem
nicht lange eine Rolle spielt.
Und Daniel konnte dann schon eine von den Opfern
fehlen. Ja, ja.
Das, und du könntest noch argumentieren, auf die Art und Weise ist es halt ausgeschlossen, dass sie jetzt, sobald sie feststellen, dass keine unmittelbare Gefahr droht, erstmal irgendwie massenweise Verstärkung irgendwie anfordern oder so, weil die müssten dann ja auch erstmal eingeflogen werden und nur Leute mit Fallschirmkompetenz oder TI.
Ja, ist auch schon ein bisschen farfetched, also
ja. Das war halt auch Plotgenerator für die Base zu erkunden, ich meine.
Ja, ja, genau. Man muss nicht irgendwie sagen, wir kommen jetzt hier rein, jetzt teilen wir uns auf, sondern wir sind halt schon aufgeteilt. Aber so richtig gebraucht hat man es nicht. Ich hatte das Gefühl, dass es jetzt einfach nur um diesen Joke mit Tiak versteht nicht, warum die jetzt irgendwie mit einem Rucksack auf dem Rücken denken, sie können aus dem Flugzeug springen. Um das einzubauen, haben sie irgendwie schlechtes Wetter reingeschrieben. Was ich nicht schlimm fände, das soll keine negative Kritik sein.
Aber es gab ja dann kein schlechtes Wetter.
Hä? Es war nur sehr kalt, die Landebahn war verheißt.
Ja, aber es ist eigentlich Sturm oder Schneesturm oder sowas war eigentlich vorgesehen. Ja. Apropos weit hergeholt, das hat jetzt mit Stargate nichts zu tun, aber das habe ich heute auch gehört und ich fand es super witzig.
Du fandst es so, okay.
Ja.
Ich habe das gehört, ich fand es okay.
Ich fand es interessant, weil es passt ganz gut zu der Folge, weil das Militär ja gesagt hat, okay, gut, ihr könnt das Flugzeug haben, wir geben euch das für die Aufnahmen, kein Thema. Was euch hilft.
Mach's und nicht kaputt.
Es gibt ja Filme, na gut, die sind jetzt eigentlich geflogen. Aber es gibt dann Filme, wo das Militär dahinter steht und sagt, ja, hier, ihr kriegt alles, egal was euch hilft, so wie bei Transformers, weil das ganze Militärequipment und Material und sowas war ja von der Army und dem Militär und so gestellt. Und ihr gesagt, was auch immer euch hilft, wir geben euch alles. Aber bei Filmen wie Avenger, wo sie gemeint haben, nee, das ist denen zu weit hergeholt, da möchten sie nicht mit in Verbindung gebracht werden, da haben sie nicht unterstützt.
Sie unterstützen halt nur die Filme, die einen realen Hintergrund haben.
Ja, ich meine, die Serie hat halt einen sehr starken Bezug.
Avengers ist ihnen zu weit hergeholt, aber Transformers ist okay.
Also, ja. Gerade als Deutsch müssten wir das gut nachvollziehen können, dass das Auto heilig ist.
Die Autobots brauchen uns. Halt los, lass helfen.
Passt halt auch gut.
Iron Man braucht uns auch. Der hat selbst genug Geld.
Christian Lindner hat bestimmt sofort Ja gesagt.
Aber nur, wenn die Autobots von Porsche sind. Ah, nee, bei Avengers weiß ich nicht. Nur, wenn sie auf Sylt gedreht hätten.
Mhm. Und sie mit Synthetic Fuels betrieben werden.
Genau.
Oder alternativ Kohle.
Kohle ist eine gute Idee. Ich würde gerade auf das Thema mit den Dialogen nochmal zurückkommen, weil wir hatten ja nicht nur die tollen Dialoge mit Tirk, sondern im U-Boot gibt's ja auch noch so ein paar schöne Momente. Das Antriebsaggregat oder irgendein Gerät, was damit zu tun hat, wird hier überlastet und fängt Feuer. Und nachdem dann jemand? Daniel? Ja, Daniel, glaube ich, den Joke macht irgendwie mit irgendwie billiges Material. Meint Marco war ja dann so, ja, falls sie damit sagen wollen,
dass alle russische Produkte von schlechter Qualität sind.
Das hier ist aus der Schweiz.
Frag nur.
Genau. Nee, und dann sagt Daniel ja sowas wie, ah ja, Schweizer U-Boote fangen hin und wieder mal Feuer, aber gehen auf die Sekunde genau.
Die gehen auf die Sekunde genau, fangen aber gelegentlich Feuer.
Er hat es umgekehrt gesagt, genau.
Entschuldigung, ich verbringe zu viel Zeit mit Daniel.
Genau. Und was sie nicht davon abhält, kurz drauf. Das habe ich aber
auch schon mal gesagt. Als ich eine Weile Stargate am Stück geguckt hatte und dann auch irgendwie sowas.
Den Humor von O'Neill Anna Peters.
Ja. Stargate am Stück. Also, Entschuldigung, ich verbringe einfach zu viel Zeit mit O'Neill. Ja.
Was Daniel aber nicht davon abgehalten hat, kurz darauf auf die Aussage, dass das Messgerät nicht funktioniert, vielleicht ja nicht funktioniert,
zu antworten. Aus der Schweiz.
Genau. Also wenn die was können, dann noch Dinge messen. So wirklich.
Wobei das Messgerät seltsam war. Es konnte irgendwie mehrere Sachen auf einmal.
Nee, tatsächlich ging es bei dem Messgerät, glaube ich, nur, da ist tatsächlich so eine analoge Druckanzeige ganz am linken Rand.
Ja.
Und ich glaube, da ging es nur um die speziell.
Das Ding vielleicht nicht stimmt.
Tatsächlich sieht aus wie eine Anzeige, ist aber keine.
Das noch dazu. Ich musste an einen meiner Lieblingsfilme, bei der Szene muss ich immer an meine Lieblingsfilme denken. Es gibt ja das habe ich mein Mikro verstellt. Es gibt ja im Film Armageddon ein paar Szenen mit einem russischen Kosmonauten und auf der Mir.
Auf der Mir.
Und nein, die meine ich nicht, Christian. Die ist aber auch gut. Die, genau. Er hat gerade gemint, wie der Russe da mit einem, ich glaube, es war auch ein großer Engländer, gegen eine Maschine donnert. Und auf die Aussage dann irgendwie mit, ja, hier, das kommt davon, dass man hier russische Bauteile und keinen amerikanischen Bauteil hat, meint der russische Kosmonaut dann so, ah, russisches Bauteil, amerikanisches Bauteil, die kommen doch alle aus Taiwan. Ja. Das finde ich eine sehr ähnliche Szene zu dem hier. Nur hier sind sie halt in Ruhe am Reparieren, während es im anderen Fall, glaube ich, darum ging, dass hier gleich alles um die Ohren fliegt oder so alle sterben, wenn er das Ding nicht ans Laufen kriegt. Und mit dem großen, schweren Metallgegenstand dagegen zu klöppeln, hat halt ihr Leben gerettet. Ja.
So lösen wir Probleme in Russland.
Ich frage mich nur, mit was der Feuerlöscher gefüllt war. Weil es war kein Schaum und es war kein Pulver. Ich fände es nur bedenklich, wenn es ein CO2-Löscher wäre auf so engem Raum.
Aber das U-Boot war auf der einen Seite offen.
Keine.
Das U-Boot ist ja gut belüftet.
Wenn es nicht offen gewesen wenn es ein richtiges U-Boot gewesen wäre.
Ja, CO2-Löscher ist nicht so die beste Wahl, aber vielleicht ist irgendwie.
Es sah auch nicht aus wie CO2-Löscher, da kam schon irgendwie ein Schaum, eine Sprühmasse irgendwie raus. Aber nicht wie der normale Schaum.
Bedeckt, genau. Aber dann kannst du dann nicht dran arbeiten, so wie sie das getan
Alternativ, haben. Du könntest einfach irgendwie Stickstoff stattdessen nehmen oder so.
Ich glaube, in so einem U-Boot auch nicht die beste Option, oder?
Ist aber im Gegensatz zu CO2 halt nicht giftig, wenn du es einatmest.
Macht aber trotzdem sehr bewusstlos, wenn der Sauerstoffgehalt entsprechend sinkt.
Wieso sollte der Sauerstoffgehalt sinken? Der Sauerstoffgehalt in der Luft ist immer noch derselbe.
Nicht, wenn du mehr mehr Stickstoff hinzufügst, dann sinkt der.
Du erhöhst
prozentual, ja. Partialdruck, nein. Du hast einen insgesamt höheren Druck. Die Menge an verfügbarem Sauerstoff ist immer noch dieselbe. Sollte biologisch keinen Unterschied machen.
Doch, wir können nur begrenzt aus dem Blut rausfiltern. Und wenn das irgendwie unter 20% sinkt, der Gehalt in der Luft, den wir in der Lunge dann nachher haben, haben wir ein Problem.
Das, was an Menge in dem Feuerlöscher drin ist, ist einfach hinreichend genau kalkuliert.
Das und tatsächlich ist in dem U-Boot relativ viel Platz. Also selbst wenn da relativ viel Druck in dem Feuerlöscher drin ist, ist da einfach nicht genug drin.
Trotzdem sah es nicht aus wie ein Gaslöscher, es sah wirklich eher wie ein Pulverlöscher oder so aus. Und das Pulver ist aber offensichtlich sofort, keine Ahnung. Die ATC war dabei, wich und weg. Und ja, also man hat danach nichts mehr davon gesehen, das stimmt schon. Aber es sah beim Sprühen wirklich aus wie so ein, Pulver halt auch nicht. Es war wahrscheinlich irgendwie Special Effects Mittel. Ja. Nee, es war nichts, es war alles sauber. Vielleicht löschen sie da auch einfach mit Wasser. Ist ja genug da zum Nachfüllen. Eieiei.
Ja. Ich weiß nicht, dieses U-Boot-Glas. Ich denke nicht, dass es normales Glas war, sondern eher so Acrylglas. Aber ich habe das Gefühl, es würde wahrscheinlich anders da brechen als das, was sie gezeigt haben. Wenn es überhaupt bricht. Weil es ist ja viel robuster als ein normales Glas.
Tja, ich habe keine Ahnung, aus was sowas
in Real World gebaut wird. Was? Nee, im Realen würde Acrylglas verwendet werden für so eine Art von U-Boot.
Ja.
Aber ich habe versucht, irgendwie was zu finden, wo ich sehe, wie dieses Glas bricht, aber ich habe nichts gefunden. Nur Videos, wo das geschnitten wird und dann gedacht, das hilft mir nicht weiter.
Spannend.
Ich dachte, du schlägst. Ja?
Ja, sprich.
Ich wollte sagen, ich dachte, du schlägst den Bogen von Gasflaschen oder Gase oder was auch immer in den Feuerlöchern zu. Irgendwer hat nur in die Notizen geschrieben. Wer ist auf die grandiose Idee einer Basisvergasung gekommen? Von der Formulierung her tippe ich auf Christian.
Ja, das war meine.
Das war deins, okay.
Das Protokoll, was die Russen hatten, um irgendwie hier ihren Selbstzerstörungsmodus einzuschalten mit ihrem komischen Nervengas da.
Selbstzerstörungsmodus, sie wollten nur alles Lebende töten. Also alles,
ja, was nur warum? Wissen,
was genau, was das ist ja das Problem.
Was ist der sittliche Nährwert von, wir bringen einfach alle, wohlgemerkt, Menschen in der Basis um, weil so, hey, wir haben uns eine außerirdische Seuche eingefangen. Ja, toll, bringt genau gar nichts. In dem Moment, wo irgendeiner reinkommt, um zu gucken, warum das Protokoll ausgelöst wurde, infizieren die sich auch. Also herzlichen Glückwunsch.
Und ja,
bei 90% aller anderen Probleme, die das Stargate Center bisher hatte, wäre auch so, ja, hilft halt nicht.
Gut, auf das letzte direkte Erwiderung, die Russen haben noch keine Ahnung. Außer das, was Harry ihnen erzählt hat, aber das haben sie wahrscheinlich mit ordentlichen Portionen Zweifel gesät, weil es ist Harry.
Bei aller Liebe, sie hatten aber die Zugänge zu allen Missionsberichten offensichtlich, nach dem, was die russische Wissenschaftlerin gesagt hat. Und da können sie dann
die Harry weitergegeben hat.
Und ich würde vermuten, dass in Russland die ein oder andere Bombe wahrscheinlich leichter verfügbar ist als größere Mengen Nervengas. Beides wahrscheinlich schwer zu kriegen, aber
das Equipment ist teuer. Nicht. Wenn wir das zerstören, ist problematischer, als wenn nur alles Personal tot ist. Richtig,
sie wollten höchstens auch alle auslöschen, die über irgendwas darüber wissen, damit sie es besser vertuschen können, weißt du, das kommt dann auch noch oben drauf. Und nee, die Russen, das wissen wir aus aktueller Lage leider auch relativ gut, ist, menschliche Ressourcen sind denen relativ egal.
Da haben sie das viel.
Muss man leider so sagen, wie es ist. Menschen sind
austauschbar für die. Vielleicht der Plan im Zweifel halt irgendwie, wir vergasen das und haben erstmal alle getötet. Und falls das aber irgendwie eine Bedrohung ist, die da nicht hilft, dann ist vielleicht im Keller ja trotzdem noch irgendwie so ein taktischer Sprengkopf für Remote-Auslösen, für Notfälle.
Mhm. Sagt sie das nicht auch?
Sagt sie das?
Kann sogar sein.
Nicht, dass im Keller noch ein Sprengkopf ist, aber dass das Protokoll vorsieht, dass, wenn das nicht geholfen hat, dass dann das in die Luft gejagt wird.
Das könnte ja auch mit einem externen Sprengkopf sein, der von einem Flieger kommt,
ja, oder so. Ja, das sowieso. Haben sie auch genug
im Fliegen. Das steht mitten im Nirgendwo, da könnten sie auch eine Atomrakete draufwerfen, das juckt wahrscheinlich erstmal keinen. Bitte schneiden,
dann sagen
bitte
sie,
schneiden.
Es war ein, Kater. Test.
Mir ist tatsächlich noch ein bisschen vorher, wenn wir es gerade von dem Nervengas haben, was anderes aufgefallen. Wo hat Carter so ein Handgerät her, was irgendwie, also mindestens Chlor und wahrscheinlich auch diverse andere Dinge einfach mal so auf Anhieb beim Rumlaufen erkennt? Also mir erscheint es irgendwie unwahrscheinlich, dass man irgendwie 2001 oder wann der Spaß hier gedreht wurde, gerade irgendwie handtragbare Massenspektrometer rumliegen hätte. Und sonst wird mir nichts einfallen, was ausreichend viele verschiedene Stoffe irgendwie halbwegs brauchbar
erkennen könnte. Auch wenn wir den Joke jetzt langsam ein bisschen überreizen, aber die russische Wissenschaftlerin hat vielleicht auch einfach einen Tricorder mitgebracht.
Ja, ich das sagen, ist nicht die russische Wissenschaftlerin, das ist ausdrücklich Sam, die hinten dran steht und sagt, und auf ihr Handheld-Device guckt und
ja,
sagt,
ja. Ach so, weiß, wo es her hat. Ja.
Ja, der Joke ist wirklich.
Wenigstens einer muss vorbereitet sein.
Und ähnlich gut ist dann 3 Minuten später die russische Wissenschaftlerin, die dann ihre Gasmaske abzieht, nachdem sie einmal auf den Bildschirm geguckt hat und dann feststellt, es ist sicher. Man muss fairerweise sagen, es wird dann hinterher demonstriert, dass sie sich hart geirrt hat. Aber nichtsdestotrotz so dieses, ja, ich habe jetzt geguckt, also das Nervengas ist nicht mehr da und wir wissen zwar nicht, was vorher die Leute umgebracht hat, aber ich ziehe trotzdem mal die Gasmaske aus, weil die ist irgendwie unbequem und dann erkennt man mein Gesicht nicht beim Film.
Ja, aber die Gasmaske hatten sie ja nur für das Nervengas und das hat sie gesagt, das muss verflogen sein. Das ist nach 3 Stunden verflogen, das war gestern. Um das Gas müssen wir uns keine Sorgen machen, also Masken aus. Und dass sie sich um andere eventuelle gesundheitliche Bedrohungen keine Sorgen machen in dieser Serie, hatten wir ja schon.
Das ist, ja, okay.
Die Maske war auch ein hinderlich beim Drehen, weil die sich gegenseitig nicht verstehen konnten.
Das kommt mit Sicherheit
weder noch weder die Anweisung dazu vom Regisseur noch, was sie untereinander wirklich das gesagt hatten. Das
U-Boot aber irgendwie trotzdem nicht.
Und ich werde mir nicht sicher, ob dieses Wasser nicht durch die Maske durchgekommen wäre. Also hätte es wahrscheinlich nichts gebracht, die Gasmaske weiterzutragen. Oh ja. Ich habe fast den einen DIN A0-Zettel fertig.
Dann kannst du mal mit dem zweiten direkt anfangen. An der
Warte, du hast die Hälfte deiner Notizen durch? Also ich dachte jetzt gerade, jetzt sind wir eigentlich so langsam fertig. Was? Also alles wie immer. So
deshalb sagte ich, sie könnt jetzt mit dem zweiten anfangen.
Ja.
Ach ja, aber wo ihr die ganze Zeit Star Trek erwähnt, wundert mich, dass ihr die 47 Opfer noch nicht, oder die 47 Personen noch nicht angesprochen habt, die auf dieser Basis rumgelaufen sind.
Ist die Notiz von dir?
Die ist von mir.
Achso, ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt davon ausgegangen, wenn die von dir ist, haben wir alle 3 drauf gewartet, wer von uns dreien das hingeschrieben hat und was sagen will. Wir halten uns hauptsächlich auch an unsere Notizen, wir überlassen dir deinen Teil ja gerne. Jetzt musst du das mit der 47 aber auch erklären.
Aber es ist doch euer, ihr seid doch die Trekkies. Ich kann den Teil dann, Christian kann seinen Teil erklären und ich kann dann den Teil erklären, den er ausgelassen hat. Den ich ihm gestern dann erklärt habe.
Also ich dachte, das ist jetzt aber sehr, sehr hart vorweggenommener Diss.
Ich bin leise. Ist das so besser?
Ja.
Ja, danke.
Okay. Das war Ossi, der das Mikro verrockt hat. Auf der Basis sind 47 Personen gelistet und 47 ist die so ziemlich mit Abstand am häufigsten auftretende Zahl im Star Trek-Universum. Wenn ihr noch nie drauf geachtet habt, achtet jetzt mal drauf, auf Konsolen, Displays, überall werdet ihr diese Zahl irgendwo mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% finden. In den neuen Serien ist das noch ein bisschen schlimmer geworden, insbesondere Lower Decks, aber auch bei den alten Serien findest du die quasi auf jedem Display.
Und ich hatte ihn dann darüber aufgeklärt, dass die 47 eine magische Zahl am Pomona College in Claremont in Kalifornien ist und dass mehrere Pomona-Absolventen zum Autorenteam von Star Trek The Next Generation gehört haben.
Okay.
So. Bildungsfern.
Hintergründe über Hintergründe.
Ja.
Wenn wir schon dabei sind.
Ich hoffe, es hat dich nicht zu sehr runtergezogen, dass ich wieder mehr wusste als du.
Das ist eine Erwartungshaltung, eine Standard 0-15 Erwartungshaltung. Da brauche ich nicht mehr irgendwie. Ich bin immer erstaunt, wenn es umgekehrt ist. Was ich aber schon vorher wusste, wenn wir schon bei Marina Sirtis sind, also Star Trek sind, die hat die Rolle ja relativ spontan bekommen und auch unter sehr schlechten Voraussetzungen, weil es gab 19 Bewerber für diese Rolle. 17 davon waren Russen. Russischer Akzent war eine Voraussetzung. Sie wurde ausgewählt und wurde dann nachher gedisst, kann man nicht sagen, aber darauf hingewiesen, dass er bitte ihren russischen Akzent ein bisschen reduzieren sollte, weil man sie so schlecht versteht.
Wobei, da muss ich ja sagen, vielleicht kommt es einem, wenn es nicht die Muttersprache ist, nicht so vor. Aber wenn ich mir das Englische anhöre, fühlt sich der russische Akzent noch irgendwie glaubwürdig an. In der deutschen Synchro klingt es wie eine Parodie auf Russisch, finde ich.
Ja, das also, ist ja auch die Synchronsprache von Diana Troy, die wir da hören. Also
ja.
Ich finde es nicht so schlimm.
Ja, Im Englischen ist es aber auch die Originalstimme von Diana Troy. Ich weiß jetzt nicht, was das Argument ist.
Dass sie einen Sprachtrainer engagiert hat, um russischen Akzent zu lernen.
Diana? Mhm. Ah, okay. Ja. Das könnte es erklären. Also wie gesagt, für mich als nicht englisch Muttersprachler klang das im Englischen halt jetzt echt okay und im Deutschen boah, schon hart. Also im Deutschen ist es, finde ich das schwierig. Das klingt sehr wie nachgemachtes Russisch und vielleicht hätte man da dann besser eine Synchronsprecherin finden sollen, die da besser passt für.
Und eigentlich im Prinzip auch noch eine harte Star Trek-Referenz. Wieso hat sie das Audition auch gewonnen? Weil das Audition 90% über Technobubble war. Und was kann man als Star Trek machen?
Ja. Wir können ja froh sein, wenn wir bedenken, dass in der allerersten Folge der Serie vorkam, we needed so many years to MacGyver this, können wir ja eigentlich nur froh sein, dass sie jetzt hier nicht in die Base reingekommen sind und die Wissenschaftlerin erstmal sowas gesagt hat wie, ich spüre, dass hier was Schlimmes passiert ist. Das hätte man ja.
I have a bad feeling about this, meinst du?
Genau. Das hätte erstmal ganz unauffällig gewirkt, aber für die Trekkies wäre klar gewesen, auf was es eine Anspielung ist. Aber das haben sie sich gespart.
I'm feeling. Ja, so haben wir genug Referenzen jetzt
eingebaut. Ja, auf jeden Fall. Stefanie.
Die Idee zu dieser Unterwasserfolge. Oder zu einer Folge, die auf einer Unterwasserwelt spielt, die entstand eigentlich schon bei der Planung von Staffel 2. Aber damals hatten die weder die Produktionsfirma weder die technischen Möglichkeiten noch das Budget für die Spezialeffekte. In der Staffel oder für die Staffel ist Robert C. Cooper auch hingegangen und dem wurde gesagt, die Folge ist unproduzierbar. Und er ist zu Martin Wood und hat gemeint, hey, ja, er hat da so ein Drehbuch für so eine Folge, hat da so eine Idee, ob er sich das nicht mal angucken möchte. Man hätte ihm gesagt, das wäre nicht produzierbar. Und dann hat Martin Wood sich das angeguckt und ich glaube, der Spezialeffekte-Mensch auch. Und die haben dann gemeint, nee, das ist absolut, das ist umsetzbar, können sie machen. Und dann so, yay, also los ging's. Und dann, als sie angefangen hatten, haben sie dann gemerkt, okay, ja gut, jetzt wissen sie, warum die undrehbar ist und haben dann den Teil anders umgesetzt.
Okay. Du musst noch mehr von deinem DIN A0-Zettel nachfüllen, sonst
ja, sind wir alle. Seid ihr alle schon? Du? Oh.
Ich habe noch zwei Dinge, die aber eher Meta noch sind, deswegen erzähl mal.
Das Geräusch, das zu hören ist, wenn die Lebensform Tiek verlässt, ist dasselbe Geräusch, wie das Gold-Handmodul erzeugt, sobald es aktiviert ist, nur langsam abgespielt.
Also ist dieser Wasserplanet vielleicht einfach nur eine Gold-Falle? Oder die Gold-Handmodule funktionieren mit lebendigem Wasser? Die Theorie gefällt mir besser. Wir haben doch noch nie gesehen, was die Energiequelle von den Dingern ist.
Das habe ich auch erwähnt. Der Teil kann weg. Jetzt bin ich nur noch auf dem zweiten Teil von meinem Zettel.
Wessen Mikrofon rumpelt da gerade so?
Ich vermute Christians.
Nee, ich vermute Stefanie, weil es gerade beim
Rumblättern. Oh ja, weil ich wahrscheinlich meinen Zettel da. Damit Mayborn so erfroren aussah, wurde er mit so einer dünnen Wachsschicht eingesprüht.
Das klingt deswegen nicht so angenehm.
So. Es gibt wahrscheinlich angenehmere Dinge, aber es gibt wahrscheinlich auch unangenehmere Dinge.
Es sah auf jeden Fall nicht gesund aus, eignen wir uns darauf.
Ja, ich glaube aber, das war Absicht. Tiek fragt ja sogar, ob Menschen, die eingefroren werden, nicht normalerweise tot sind.
Ja, sie atmen normalerweise aber auch nicht.
Ja, habe ich auch gehört.
Schön finde ich auch, wie Jack, wenn er an dem Ofen vorbeigeht, wenn er dann den Ofen ausschaltet, weil da kommt ja dann noch Qualm raus. Am Anfang wollten die eigentlich noch so eine Line oder so eine Zeile einbauen, wo er sagt, oh nein, jetzt haben sie das tolle Essen noch verbrannt. Aber da hat Richard Dean Anderson dann gemeint, warum? Das führt zu nichts. Und dann haben sie es rausgelassen.
Aber wo du Mayborn schon erwähnst, wo ist der eigentlich am Schluss hin verschwunden?
Weg.
Who knows?
Poff gemacht und ist eine Rauchwolke einfach verschwunden bis zum nächsten Mal, wenn er aus dem Hut gezaubert wird für einen Plot.
Ja, und wie lange ist der eigentlich schon jetzt in Russland?
Mutmaßlich seit er vom NRD getrust wurde, da damals. Weil er ist wahrscheinlich dann direkt auf die Flucht gegangen. Etwa, hätte ich jetzt gesagt, bisschen weniger. Es war ja irgendwie die 15. Folge der dritten Staffel. Müssten wir jetzt aufs Datum gucken und ein bisschen einordnen, aber bisschen weniger als ein Jahr, hätte ich jetzt gesagt. Ist er jetzt vermutlich da. Er musste sich ja irgendwohin zurückziehen, sage ich es mal so, dadurch, dass der wahrscheinlich dann als für Hochverrat damals schon gesucht wurde. Jetzt macht er daraus halt noch Geheimnis und Hochverrat.
Ich meine, wenn er eh schon für Hochverrat irgendwie auf der Anklagebank steht, da kann er auch zu den Russen gehen.
Ob Todesstrafe oder Todesstrafe ist dann jetzt auch kein Unterschied mehr, das ist richtig.
Und als König interessiert ihn das sowieso nicht.
Stefan. Ja, aber noch heißt er ja Harry. Er ist noch nicht König Arkan der Erste.
Das dauert noch.
Er muss ja langsam in der Realität aufsteigen. Also hat Daniel schon gelernt.
Ich habe erwartet, wieder unterbrochen. Der Kühlraum, in dem sie drin waren, das war eigentlich ein echter Kühlraum. Den hätte man auch so tief runterkühlen können, wenn ich das bei den Kommentaren richtig verstanden hatte. Aber das wäre mit dem Equipment dann schlecht geworden. Also haben sie, um den Effekt hinzukriegen, auf die oberen Fächer Trockeneis gelegt, das dann so von oben mit dem Nebel runterkommt und einfach blaues Licht eingeschaltet, um die Kälte darzustellen.
Was macht das Licht?
Es leuchtet blau. Es
leuchtet blau.
Wahrscheinlich haben sie gesagt, wir können das Ding runter. Wahrscheinlich haben sie gesagt, wir können das Ding runterkühlen und dann hat Sam gesagt, oh nee, das habe ich mit O'Neill schon mal hinter mir, lass das. Das willst du nicht.
Vor allem mit fremden
Stargate. Mit dem eingefroren
Glück, zu dass man den Kühlraum auch von innen öffnen kann. Das ist nicht bei jedem Kühlraum möglich.
Doch, oh, mittlerweile zumindest schon, glaube ich, ist das vorgeschrieben. Zumindest ist mir noch kein anderer begegnet.
Ob das in Russland vorgeschrieben ist? Vor 20 Jahren.
Weil die Gefahr ist ja durchaus da, das sind minus 22, 23 Grad, das ist auf Dauer nicht so. Ja,
dass so ein Ding überhaupt jemals designt wurde. Ich würde jetzt
nicht ein Problem damit haben, aber alle anderen wahrscheinlich schon.
Dass solche Dinge überhaupt jemals so designt worden sind, dass du da jemanden drin einsperren kannst, ist sowieso
Ja, sagen wir mal, Mitarbeiter oder Arbeitende waren halt nicht immer so hoch priorisiert.
Es gab noch Diskussionen über Mayborn und dass er ja quasi aufrecht steht, wenn er eingefroren ist. Paul Mully muss wohl das merkwürdig gefunden haben, dass er halt quasi so aufrecht steht, wenn er eingefroren ist, weil eigentlich müsste es ja, müsste er sich ja zusammenkauern, um sich warm zu halten. Weil so suggeriert es, dass er quasi direkt, als er da drin war, eingefroren ist und nicht erst nach einer Zeit.
Ja, aber er war doch kontrolliert von diesem Wasser.
Ja, aber es das heißt ja nicht, dass die Wasserorganismen direkt in den Kühlraum eingefroren waren, sobald sie den Kühlraum betreten haben.
Nee, aber die haben ihn aufrecht erhalten und er ist dann halt steif gefroren gewesen, bevor das Wasser aufgehört hat zu versuchen, nochmal da rauszukommen.
Ich hatte es jetzt auch eher so interpretiert, dass das Wasser noch aktiv war und ihn quasi stehen gelassen hat.
Mhm. Ja, genau. Mhm.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, aber wie gesagt, das war eine Diskussion zwischen Melosi und Paul Mully.
Ja, hätten sie mal uns gefragt. Psst. Anfänger.
Einmal mit Profis.
Und eigentlich war der Titel Watergate eher erstmal nur als Scherz gedacht, aber der ist dann doch als Endtitel für die Folge beibehalten worden.
Ja gut, dass das die Amis grundsätzlich lustig fanden, Und wie Uwe, glaube ich, in den Notizen geschrieben hat, das halt wirklich wieder so ein Fall von unfassbar schlechter Folgentitelübersetzung ist.
Das war ich.
Okay, auch das. Glaube ich sofort. Wobei also, der Bezug sich tatsächlich hier in Grenzen hält, bis auf die Tatsache, dass es eventuell um Verrat an der
sei jetzt am Start dahingestellt, geht. Aber Watergate ist ein so geläufiger Begriff, dass man den einfach locker hätte für die Übersetzung nehmen können.
Das noch dazu.
Und Planet des Wassers ist einfach Kacke.
Ich sag mal so, wenn man aus der Luft gegriffen sagt, wir brauchen einen Namen für diese Folge, finde ich den tatsächlich okay, hat nur schon schlimmere. Aber warum, auch wieder hier wie immer, warum musste man überhaupt sich was Neues ausdenken?
Also das ist jetzt historisch absolut bekannt. Das ist jetzt nichts, was auf Amiland begrenzt war.
Sie haben wahrscheinlich gedacht, wenn wir das übersetzen, Watergate, Wassertor, dann denken alle, sie reden vom Stargate. Das ist verwirrend, müssen wir den klarstellen, dass wir den Planeten meinen.
Ja, gegen die Dummheit der Menschheit machst du nichts, aber... Nee. Watergate sollte man kennen. Wer es nicht kennt, wir verlinken gerne den Wikipedia-Artikel dazu, aber selbst die jüngeren Leute haben vielleicht davon zumindest schon gehört.
Die etwas jüngeren. Ja.
Aber die erwähnen ja, dass selbst, dieses... Wir zählen selbst jedenfalls zu den Jüngeren. Das ist alles vor unserer Zeit passiert. Also...
Sie erwähnen ja, dass dieses russische Tor oder das russische Sternentor-Programm seit 37 Tagen läuft, aber wenn wir die ganzen Loops mit einbeziehen, läuft das schon um einiges länger.
Ja, okay. Heißt, von außen betrachtet, von ja.
Zehnmal auf Planeten und zurück, Planet zurück, zu Planet zurück oder vielleicht gar nicht zurück, sondern immer nur wieder hin. Wir wissen jetzt zumindest Teile ihrer Welten, wo sie waren. Das ist nämlich die Frage, die ich noch aufgeschrieben habe. Wohin sind die Russen eigentlich überall
gegangen? Je nachdem, wie lang es her ist, dass sie zum ersten Mal auf den Wasserplaneten gegangen sind, sind sie da halt auch schon zigmal irgendwie gelandet und wieder zurück. Und der muss dann auch relativ nah an der Erde sein.
Oder zumindest relativ nah an dem Planeten, wo die Antikermaschine war.
Das ja, genau.
War
der Punkt. Und die Planeten, die sie besucht haben in der Zwischenzeit, müssten sich eigentlich auf diese 16 begrenzen, oder?
Also, oder auf die Folge einordnet?
Ja.
Nochmal, Entschuldigung, ich habe gerade nicht aufgepasst. Ich habe meine Notizen durchgesucht. Nochmal.
Es war ja jetzt über einige Wochen und Monate nicht möglich, außerhalb von einer gewissen Zeitblase Planeten anzuwählen. Das heißt, wenn die Russen mehr als diese eine Mission gemacht haben, was ja doch erwähnt wird oder angedeutet wird, dann können sie nur eine begrenzte Anzahl Planeten angewählt haben.
Jein.
Wobei, sie haben einen versucht. Aus ihrer Sicht war das ja nur ein Versuch, der dann halt immer wieder passiert ist, ne?
Ja, aber wenn sie vor dem Vorfall mit dem Loop irgendwo ein Team hingeschickt haben, könnte das gegebenenfalls die ganze Zeit nicht zurückgekommen sein. Wir wissen nicht, vielleicht ist irgendein Team, russisches Team, draußen gestrandet und tut
Dinge. Ist gerade aufgefallen, aus ihrer Sicht war das ja auch nur 10 Stunden, die sich immer wiederholt haben. Ja.
Weil die nicht mitgekriegt haben, dass sie jetzt wieder zur Erde zurück können und keine Ahnung. Vielleicht haben sie sich auch alle wieder umgebracht, wie die das so tun, wenn sie in verzweifelnden Situationen sind, aber egal. Was? Die Folge kommt noch. Aber für die hat sich ja auch, wie du sagst, dieselben 10 Stunden immer und immer wiederholt. Das heißt, wenn die in dem Zeitraum irgendwas angewählt haben, dann...
Der Zeitraum war für die auch
kann
nur kurz,
wenn sie es nicht funktioniert haben oder es hat, es muss einer von diesen Planeten gewesen sein. Aber dann wären sie eigentlich ja einem SG-Team in die Arme gelaufen, gegebenenfalls. Ah nee, SG-12 ist ja zurückgekommen.
Ja, das aber heißt, selbst wenn sie einen der Planeten, dann haben sie einen Planeten versucht anzuwählen, hat nicht funktioniert, das haben sie ein paar Mal probiert, hat immer noch nicht funktioniert, Time Loop. Ja.
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 Ich fand überlegen, wenn sie einen Live-Ticker ins Stargate Center haben, können sich die Planeten doch abgewechselt haben. Aber wenn sie quasi Live-Funk gekriegt haben, so, oh, die verhält sich seltsam, lass uns einen anderen Planeten auswählen. Ja, und dann so Live-Ticker weiter, ärztliche Untersuchung hat nichts ergeben, lass uns einen anderen Planeten auswählen. Und O'Neill ist am Töpfern. Was tun wir jetzt? Und was macht dann erst die Meldung, O'Neill hat gekündigt? Gut, passiert nämlich so viel danach, aber also aus der russischen Sicht, aber
Ich glaube, die Meldungen kamen wahrscheinlich schon gar nicht mehr erst dort an. Das wird eng.
Heiß? Glasfaserleitung, obwohl, nee, damals. Obwohl, wir sind ja außerhalb von Deutschland. Glasfaserleitung nach Russland?
Ich habe mich aber auch gefragt, weil Mayborn sollte ja eigentlich inhaftiert werden wegen dem, was in Unilauf Abwägen passiert ist. Wie konnte er entkommen?
Ich nehme an, er hatte einen Backup-Plan dafür. Er braucht ja nur ein paar Treue, die genug Ablenkung produziert haben, und dann konnte er sich...
Seine NID-Zelle hat im Zweifel da rausgeholt. Das ist ja für Harry Mayborn ja echt kein Problem.
Ja, aber Jack schien auch nicht überrascht zu sein, dass er Harry in Russland trifft.
Wen haben sie denn hier auf Eis gelegt?
Ja, war das eine Anspielung auf einen Batman-Film?
Ich weiß nicht, ob man da eine Anspielung auf Arnold Schwarzenegger rauslesen kann.
Weil von dem, was er im Original gesagt hat, holy shit, frozen bad guys oder sowas, ich weiß es nicht.
Vielleicht hat er sich auch einfach nur gefreut, weil er zuerst gedacht hat, Mayborn ist tot.
Das auf jeden Fall. Also ich bin jetzt durch.
Ich gucke gerade.
Ich kann noch erzählen gerade, der Joseph Melosi, Baron Destructor, hat auch zu dieser Folge wieder Konzeptzeichnung veröffentlicht. Der Link geht leider zu dem, was bis vor kurzem noch Twitter hieß. Aber da gibt es eine schöne Grafik von einem aus einem Stargate rausschießenden U-Boot. Bleistiftzeichnung wie immer, aber irgendwie dachte ich, dass das könnte genau so aus einem Musikvideo von den Beatles stammen. Ah ja, das ist eine gute Idee. Christian hat gerade den Link angepasst. Wir verlinken euch natürlich nicht zu Twitter, sondern zu Nitter. Das ist dann wenigstens datenschutzrechtlich etwas feiner. Ihr müsst also jetzt nicht gleich zurückschrecken. Ihr könnt mal in die Shownotes gucken. Denn den Link könnt ihr verwenden. Außerdem verlinken wir natürlich den Boundary Bay Airport und die Watergate-Affäre. Wenn ihr da mal nachlesen wollt, wenn ihr nicht wisst, um was es geht. Oder wenn ihr wisst, um was es geht, aber noch ein bisschen mehr dazu lesen wollt. Alles in den Shownotes.
Wir lernen diese Folge aber noch was über die Stargates, was neu ist. Das Stargate auf diesem Wasserplaneten ist ja eigentlich gefüllt. Unser bisheriger Stand war, gefüllte Stargates können nicht aktiviert werden, so kannst du effektiv verhindern, dass ein Wurmloch kommt. Bei dem Gate gilt das offensichtlich aber nicht.
Ja,
wird auch erklärt.
Ja, also genau, was wir bisher wissen ist, es kommt auf das Medium an, weil unser Stargate steht ja auch schließlich immer irgendwie in einem Meer aus Luft. Das Stargate weiß quasi, ob da etwas ist, was es als blockierend wahrnehmen soll.
Es wurde, glaube ich, über die Dichte erklärt, dass das Stargate quasi die Dichte von den Materialien misst, was durch das
Durchgehen will. Zusammen ist.
Bei Wasser und Luft ist die Dichte einfach zu gering, als das, also effektiv wurde es, glaube ich, mit Druck oder Anpressdruck auf den Ereignishorizont, glaube ich, erklärt, genau. In der Form. Aber letztlich ist es...
Das kannst du ja dann auch im Offline... Würde aber im Endeffekt nochmal einen Punkt mit in die Waagschale werfen, dass ein Felsklotz in Stargate zu rollen kein echter physikalischer Schutz vor einem Wurmloch ist, sondern dass dann halt die Stargate-KI sagt, da liegt was im Weg, ich mache hier nichts. Und bei Wasser und Luft tut's das halt nicht.
Also haben wir jetzt noch statt noch einen Plothole-Generator noch einen Dichte-Messgenerator.
Genau. Der ist aber auch aus der Schweiz. Nee, wir haben die, der Dichtemesser.
Es geht hier um die Dichte.
Aber wir hatten ja schon mal das Thema, dass das Stargate offensichtlich von einer relativ hoch entwickelten KI gesteuert werden muss, wenn man erklären will, warum es Dinge kann, die es zu können scheint. Und das hier fällt auf jeden Fall mit in die Kategorie.
Ja, also ich geb recht, es wurde effektiv vorher schon erklärt, aber so explizit.
Ja, es wird nochmal ausgeführt.
Diesmal
ja.
Wird es halt sehr ausführlich ausgeführt, dass das durchaus zu unterscheiden vermag, was es ist.
Ja. Aber auch sehr schön, dass die russische Wissenschaftlerin, das habe ich, Markova? Genau.
Ja.
Ich wollte nicht schon wieder Diana Troi sagen. Aber dummerweise haben Leute in unseren Shownotes die Figur auch Diana Troi genannt. Das macht es nicht einfacher für mich, wenn ich dann nachgucken will, wie es nochmal hieß.
Sind hier etwa Trekkies anwesend?
Was?
Zu viele.
Ja,
Trekkies. Nein, 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 nein. Auf jeden Fall hat sie gesagt, sie erklärt sich das so, woraufhin Carter sagt, ja, dazu habe ich mal eine Abhandlung geschrieben. Und sie dann so, ja genau, deswegen bin ich ja darauf gekommen.
Sie fangirlt Carter aber schon so ein bisschen,
oder? Schon ein bisschen, ja.
Okay, kann ich zu meinen restlichen?
Ja. Ja.
Gut, dann erst so zu den russischen Sachen, sage ich jetzt mal grob, und zwar auf der Tastatur im Stargate Center ist in russischer Sprache der Hinweis aufgedruckt, Zutritt nur mit Ausweis, allerdings mit lateinischen Buchstaben R und mehrmals und ein G einmal, während es in der russischen Sprache beides nicht verwendet wird, weder R noch G. Und ja, ich werde es nicht auf Russisch aussprechen, das kann ich nicht. Und auf der Übersichtskarte zu Beginn der Episode, die ich ja schon erwähnt hatte, da stehen zwei russische Städte. Das eine ist Vladivostok und das andere ist Magnitogorsk, die auch entweder fehlerhafte Schriftart oder falsch geschrieben sind. Und diese Magnitogorsk liegt in Wirklichkeit im Westen und nicht im Osten von Russland. Da, wo das eingezeichnet ist, müsste eher wohl Jakutsk liegen. Also das hätten die besser machen können. Und dann noch, ich werde mich noch auf drei Sachen beschränken und dann ist es gut für heute. und zwar beziehen die sich alle dann auf das Ende, wenn das Wasser versucht, durchs Tor zu bekommen. Einmal sieht man ja Tiaik, der dann mit Jack in einem Handgemenge ist. Und eigentlich ist das Tor, was man dann im Hintergrund sieht, offline, obwohl ja der Planet schon angewählt ist. Und in der Szene wirft ja Tiaik dann Jack aus dem Raum. Und die Person, die er aus dem Raum wirft und die über den Boden schlittert, ist Seiler.
Natürlich.
Der als Stunt-Double dann da
noch sonst
die Rolle inne hatte. Der, wenn man genau hinguckt, könnte man ihn vielleicht erkennen, weil er ist das, der in der Endfassung dann dort über den Raum schlittert. Und dann noch das Letzte. Dann bin ich fertig für heute. Ich glaube, dann habe ich auch alles gesagt. Wenn nicht, ist es mir auch egal. und zwar, wenn das Wasser durchs Tor ist und das Tor dann wieder von der anderen Seite angewählt wurde, und das ist ja dann ein Shot, den man quasi sieht. Jack, der da steht mit Tiaik und dann, oh, wir sollten uns ducken. Dann sehen wir das Kabusch und dann wird auf das Tor geblendet und drei Stuntleute fallen aus dem Tor und direkt auf eine Matte, die davor liegt. Und dann schwenkt die Kamera wieder Richtung Jack und Daniel Carter und Svetlana Markova stehen auf. Und die waren dann quasi, Jack und Tiaik waren am Anfang von dieser Rampe gestanden. Danach waren die anderen schon auf dem Boden gelegen und die Stuntmänner sind hinter die gefallen. Und die sind dann einfach für die Stuntmänner aufgestanden.
Das ist schick gelöst, ja. Schöne Filmträgtechnik.
Mhm. Das heißt, die waren eigentlich schon die ganze Zeit da gelegen, aber haben sich versteckt und haben den richtigen Moment abgewartet und dann sagen, tada!
Was ist mit dem U-Boot los? Bringt halt den sehr coolen Effekt, dass du in einer Szene Stunt-Double und die echten Schauspieler unterbringen kannst und das ohne einen Cut dazwischen. Das sorgt dafür, dass du als Zuschauer natürlich noch weniger das Gefühl hast, dass da irgendwie Leute ausgetauscht werden. Das ist schon gute Kunst.
Weil wir es vorhin davon hatten, die Russen hatten 6 Welten besucht. 6 andere. Aber wir wissen nicht, welche. Und wissen Stimmt. die Russen erst...
Sie sagt das zwischendrin, der 7. Planet, den wir angewählt haben.
Und wissen die Russen erst, seit Harry Mayborn da so übergelaufen ist vom Stargate Center? Oder wussten die vorher schon und sind jetzt froh, dass sie Harry Mayborn hatten, der so quasi übergelaufen ist und denen dann Informationen liefert?
Also, sie sind auf jeden Fall bestimmt nicht froh, dass sie Harry Mayborn haben. Wer ist das schon? Aber
ja, es gibt schlimmere Leute in der Serie.
Ich sag mal,
Charaktere, die ich viel mehr, viel weniger leiden kann.
Ja, ich sag mal, es ist halt unklar, weil die Amis legen ja schon sehr, sehr viel Wert darauf, dass das Stargate-Programm geheim bleibt, bis hin dazu, dass sie eine Serie genehmigen, die es geheim hält. Die tun halt schon sehr, sehr viel. Andererseits, das sind zwei Supermächte auf der Erde. Würde mich wundern, wenn die Russen es nicht zumindest ein Gerücht davon gehört hätten. In irgendeiner Form. Ich meine, sie haben das DHD, dazu werden sie bestimmt ein bisschen Recherche gemacht haben, und dann mussten sie nur noch ein paar, also das ist jetzt reine Vermutung natürlich von mir, mussten sie aber halt nur ein paar Punkte verknüpfen in irgendeiner Form und sagen, könnte irgendwas dran sein, mal gucken.
Aber eigentlich ist es doch, sind doch die Russen aktuell in der Lage, den quasi zu diktieren, was sie tun könnten, weil denen ihr Tor wäre mit dem DHD das primäre Tor der Erde.
Damit also müssten sie...
Wären die eigentlich aktuell in der Position, den USA zu sagen, wie es laufen könnte oder wie es laufen soll, aus denen ihrer Sicht.
Aber bis vor jetzt der Situation, dass sie es offenbart haben, hatten sie mit Sicherheit Grund anzunehmen, dass es wertvoller ist, wenn sie das erst noch geheim halten. Ja. Um den Amis was vorzuschreiben, müssten sie offenbaren, wir haben das Gate und wir haben eine DHG, und das wollten sie ja vielleicht nicht. Aber
das haben sie ja jetzt.
Genau, ab jetzt ist es natürlich, und da werden ja dann auch noch Folgen kommen, wo das eine Rolle spielt. Ne? Ja. Dass die Russen halt schon sagen, wir wollen hier auch irgendwie mitmischen und dann darüber verhandelt wird.
Und ursprünglich wollten sie es ja auch komplett vertuschen. Also das war ja nur Svetlana gewesen, die das überhaupt dazu gebracht hat, dass sie ein eigenes Stargate-Programm hochziehen und jetzt sagen, gab's nie, wird's nie gegeben haben, tschüss, auf Wiedersehen. Was ein bisschen unglaubwürdig ist, aber sei jetzt mal so dahingestellt. Aber ja, jetzt werden die Karten neu gemischt. Und das kriegen wir ja in diversen zukünftigen Folgen dann auch noch zu hören.
Ein gewisser Supreme Commander wird sich da sogar in Diskussionen einmischen.
Ja gut, das waren dann aber die Chinesen schuld.
Ja.
Die hätten das Stargate auch einfach nachbauen können.
Wenn sie sind auf technischem Level wie Tolana.
Die bauen einfach alles nach. Und das können sie auch ganz gut, das muss man ihnen ja lassen. Weiß man nicht.
Noch eine andere Frage. Das Wasser besteht aus Lebewesen. Wie springen die automatisch oder schnell genug zur Seite, wenn sich dieses Kavusch
tun sie nicht.
Auf den ihrer Seite des Planeten.
Ich glaube nicht, dass sie zur Seite springen.
Also da sehe ich jetzt tatsächlich eine Parallele.
Sterben die dann alle?
Ja. Ich denke, da kann man eine Parallele ziehen. Wir also werden bei Saga Atlantis so eine ähnliche Story.
Ist
dann
der Ort, an dem sich dann die ganzen Selbstmörder von diesen Wasserorganismen aufhalten,
fairerweise,
weil sie wissen, okay, da könnte ich draufgehen.
Fairerweise, es wird gesagt, das sind Organismen, die im Wasser leben. Sie sind nicht direkt das Wasser, sie leben im Wasser. Es kann natürlich schon sein, dass sie, nachdem das erste Mal das Gate losgegangen ist und sie gewusst haben, dass das irgendwie ein Massenmord ist, der dann oder ein Massentod ist, dass sie ab dann einfach Abstand halten und direkt ums Gate, das ist wirklich nur Wasser, könnte ich mir vorstellen. Aber ansonsten würde ich eine Parallele ziehen zu einer gewissen Nebelwelt in Stargate Atlantis, wo genau das ja dann sogar direkt am Anfang, das wusste ich gar nicht mehr, wo das ja direkt auch dort ein Thema wird, dass immer, wenn das Gate aktiviert wird, Teile des Nebelvolkes sterben, und das könnte hier genauso sein. Das wird aber hier nicht weiter erklärt, das heißt, wir wissen es nicht. Es würde aber erklären, warum sie ein Interesse daran haben, diesen Tunnel dauerhaft aufrechtzuerhalten. Weil solange das Gate noch an ist, kann es keiner neu anwählen.
Du meinst, ein bisschen strampeln ist besser als zu verrecken?
Ja.
Okay, gut, das Ende.
Super. Wollen wir noch Resümee ziehen über die Folge? Haben wir schon genug?
Haben wir, glaube ich, schon genug, oder?
Diese beinahe Star Trek-Folge. Ich weiß gar nicht warum, aber in meiner Erinnerung hatte diese Episode über Jahre keinen besonderen Platz. Es kommt viel drin vor, aber sie ist nicht so eindrucksvoll wie andere. Also wir haben ja eben darüber gesprochen, es gibt viel, was hier in die Welt rein vernetzt, aber zumindest bei mir war das jetzt keine, die sich bei mir prägnant gehalten hat. Das war für mich eher so eine, ja, die gibt's auch.
Sie hat halt einen schweren Stand, muss man ihr halt auch zugestehen. Sie kommt halt nach der
Folge. Ja, das macht's wahrscheinlich nicht besser, das stimmt.
Also wenn du diese Folge nach, was haben wir denn für schlechte Folgen, wenn du die nach dieser
Emancipation.
Folge, genau, wenn du diese Folge nach Emancipation gesehen hättest, würdest du sie feiern.
Vielleicht. Das ist keine Wertung. Ich finde die Folge gut. Ich finde, dass sie sehr viele gute Dinge verknüpft. Ist auch im Großen und Ganzen ganz gut erzählt. Nur, wie gesagt, bei mir, die hat halt nicht viel Eindruck hinterlassen bei mir, obwohl ich sie eigentlich nicht schlecht fand.
Das Einzige, was mich gestört hat, auch damals schon, war dieser Kotzeffekt.
Ja, der ist...
Der war damals schon schlecht.
Ja.
Er wurde mit der Zeit auch nicht besser, muss man sagen.
Warum? Nee. Schade. Dann würde ich jetzt einfach mal zu den Kommentaren zur letzten Folge kommen.
Herrje.
Denn vor 14 Tagen habt ihr ja unsere Diskussion zum Thema Window of Opportunity, kein Ende in Sicht, gesehen und gehört. Und wie es zu erwarten war, haben wir da mehr Feedback bekommen, als wir sonst gewohnt sind. Ich fange natürlich mit Mastodon an, weil ich das Fediverse mag. Da war einfach nur Lob bekommen, da hieß es, was heißt, wir haben die Folge, die Stargate-Folge hat ein Lob bekommen. Der Tobi hat geschrieben, sehr gut, ich freue mich schon, eure Folge die Tage zu hören. Eine der sehr lustigen. Das wirst du vielleicht inzwischen gehört haben. Stimmen wir dir absolut zu. Auf Twitter hat uns Carina, also auf X, hat uns Carina darauf hingewiesen, das war nicht bewusst beabsichtigt von uns. Die Veröffentlichung hat sich ein bisschen verzögert. Ich habe auf Twitter behauptet, es wäre Absicht. Sie hat gemeint, das passt ja quasi wie A, Stern, Stern, Stern auf Eimer. Die Folge lief heute erst auf Sci-Fi. Das war mir nicht präsent, dass an dem Tag, als wir unsere Besprechung veröffentlicht haben, auf Sci-Fi sogar Window of Opportunity lief. Wie passend.
Konnte man die Folge gucken und direkt...
Bitte?
Konnte man die Folge schauen und direkt unsere Kommentare dann
ja, danach. Also Carina hat das gemacht. Carina hat das gemacht, die hat dann, genau.
Da war sie eine Weile beschäftigt.
Vielleicht. Mittwochs nimmt sie einen anderen Podcast auf. Wer weiß, ob sie sich dann unser Gelaber noch abends angehört hat. Genau, und dann hatten wir, das hat mich besonders gefreut, die meisten...
Einschlafen.
Oh Gott. Nee, will ich nicht empfehlen. Die meisten Kommentare von euch bekommen wir ja über verschiedene soziale Medien, aber zu der Folge hat sich sogar jemand nochmal in den Kommentarbereich auf unserer Homepage verirrt. Matuf ohne R, Matuf Burg, hat uns geschrieben, hallo, eine sehr schöne Folge. Jetzt habe ich den Witz mit den Fruit Loops erst verstanden, habe das bisher echt nie verstanden, obwohl die mir schon aufgefallen sind, allerdings nicht im Kontext, danke euch. Ja, hier ist ja schließlich auch Bildungsradio, ne? Also...
You heard it here first.
Ja, genau, literally. So, dann hätten wir nur noch zu sagen, in 14 Tagen hört uns dann wieder und da besprechen wir dann die tolle Folge The First Ones, auf Deutsch Die Unas. Ja, super. Kommen wir dann dazu.
Der mag auch Star Trek.
Das
Meme verlinken wir euch dann.
Ja, kommen wir dann auch dazu. Gut, dann bis in 14 Tagen. Macht's gut und tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Und tschüss.